Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, den 16. April. Heute haben wir folgende Themen: Anti-Putin-Protest mit Folgen, Prozess gegen Pussy Pirate. Der Schweizer Zementkonzern Holcim feiert sein 100-jähriges Bestehen. Nicht für alle ist das ein Grund zum Feiern. Am Mikrofon Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Zuerst die Nachrichten. Der Berner Finanzverwalter Daniel Schaffner steht im Zusammenhang mit der Veruntreuung von Geldern beim Kleintierzüchterverein unter Kritik. Dies, nachdem bekannt wurde, dass sich die Stadt Bern die Rückzahlung von 180.000 Franken des gewährten Darlehens von 260.000 Franken in seinem Vertrag gesichert hat. Letzten November wurde bekannt, dass ein ehemaliger FDP-Stadtrat mehrere hunderttausend Franken des Kleintierzüchtervereins veruntreut hatte, unter anderem das von der Stadt gewährte Darlehen. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren. Der Kleintierzüchterverein hat einen neuen Verein gegründet, dem das Baurecht der Gebäude überschrieben werden soll. Dieser Verein soll der Stadt in den nächsten 25 Jahren jährlich 11.000 Franken bezahlen. Andere Gläubiger fühlen sich somit um ihre Gelder betrogen und haben Klage eingekündigt. Der Berner Finanzverwalter bestreitet, der Stadt Bern mit diesem Vertrag Vorteile verschaffen zu wollen. An den Schweizer Jugendfilmtagen in Zürich wurden die besten jungen Schweizer Filmschaffenden ausgezeichnet. Im Theater der Künste in Zürich wurde vom 11. bis zum 15. April am 36. Jugendfilmfestival Filme von jungen Künstlerinnen und Künstlern gezeigt. Rund 3000 Besucherinnen und Besucher zog das Festival an. Auch ein Berner Filmprojekt gewann einen Preis. In der Kategorie B bis 19 Jahre gefallen der Film Die Reise des Wassers von der Sprachheilschule Wabern den springenden Panther. Neue Gaskraftwerke braucht das Land. Das wird Doris Leuthard diese Woche laut der Sonntagspresse in ihrem neuen Energiekonzept vorschlagen. Zwischen 4 und 6 Großgaskraftwerke sollen die jetzigen Atomkraftwerke ersetzen. Dies ist eine Folge der neuen Berechnungen, wonach das Potenzial der erneuerbaren Energien kleiner sei als ursprünglich angenommen. Allerdings will Leuthard auch die erneuerbaren Energien stärker als bisher fördern und das Gebäudesanierungsprogramm ausbauen. Die Idee, eine Energiesteuer, will Leuthard im Gegensatz zu Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf nicht weiter verfolgen. Demnach bräuchte es mit der Steuerreform weniger Gaskraftwerke. Die Waffenruhe in Syrien ist brüchig. Das berichten verschiedene Organisationen. Eigentlich würden laut UNO-Friedensplan seit Donnerstag die Waffen ruhen. Doch die Regierung hat die Truppen nicht wie ausgemacht aus den Städten abgezogen. Rebellen und Regierungstruppen werfen sich gegenseitig vor, die Waffenruhe zu brechen. So haben Regierungstruppen am Wochenende wieder begonnen, die Stadt Homs zu bombardieren. Die Rebellen haben einen Polizeiposten in Aleppo angegriffen. Über das Wochenende wurden 14 Menschen getötet. Eine UNO-Beobachtergruppe von 30 Personen ist bereits in Damaskus eingetroffen. Ihnen wurde Bewegungsfreiheit zugesichert. Diese Beobachtungsgruppe soll später auf 250 Personen erweitert werden. Und noch die Wetterprognosen. Heute ist es bedeckt und es regnet häufig, besonders entlang der Alpen. Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter allmählich. Im Flachland weht eine schwache Brise bei Temperaturen um 5 Grad. In der Nacht hört es auf zu regnen und es wird langsam trocken. Morgen nimmt die Bewölkung rasch ab, es wird ziemlich sonnig. Gegen Abend nimmt die Bewölkung aber bereits wieder zu. Die Temperaturen erreichen 11 Grad. Die weiteren Prognosen: Von Mittwoch bis Freitag zeigt sich das Wetter aprilhaft unbeständig. Es regnet, dazwischen scheint die Sonne bei maximal 11 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Vor einem Monat gingen in Russland noch Tausende auf die Straße. Sie demonstrierten gegen die Wahl von Wladimir Putin ins Präsidentenamt. Inzwischen ist es ruhiger geworden. Nur mit vereinzelten Aktionen machen Regierungskritiker noch auf sich aufmerksam. Ein wichtiger Grund, warum es Regierungskritiker in Russland schwer haben, ist die staatliche Repression. Diese bekamen auch die feministischen Punk-Rockerinnen von Pussy Pirate zu spüren. Pussy Riot heißt auf Deutsch Fotzenkrawall. Das ist zugleich eine ironische Beschreibung von dem, was die Frauen tun. Sie machen mit spektakulären Auftritten auf ihre Anliegen aufmerksam. Allerdings wurden sie nun im Vorfeld der Wahlen verhaftet. Zwei Bandmitglieder sind immer noch in Haft. Am Donnerstag beginnt der Prozess gegen sie. Michael Spar mit den Details.
Heilige Mutter Maria jagt Putin weg, sangen die Frauen von Pussy Riot. Sie traten ohne Erlaubnis auf dem Roten Platz in Moskau auf. Dort konnten sie noch rechtzeitig vor der Polizei fliehen. Dann gaben sie ihre Punk-Predigt mit Strickmützen, Masken in der symbolträchtigen Christ-Erlöser-Kathedrale zum Besten. Das ging weniger glimpflich aus. David Emil Wikström von der Pop-Akademie Baden-Württemberg führt aus.
Die haben danach einen zweiten Rock'n'Roll oder Punkrock Gottesdienst gemacht in der Kirche in Moskau und wurden dann halt auch verhaftet und jetzt sind jetzt im Haft und werden vor Gericht geführt.
Die Christ-Erlöser-Kathedrale wurde in den 30er Jahren unter dem Stalin-Regime zerstört. In den 90er Jahren nach der Wende wurde sie dann wieder aufgebaut. Heute zeigen sich mächtige Russen gerne dort beim Beten, so auch Putin und der umstrittene Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill der Erste. Weil sie dort gespielt haben, droht den Frauen von Pussy Riot 7 Jahre Gefängnis. Wegen Hooliganismus und Aufwiegelung zu religiösem Hass. Sie sind aber nicht die einzigen Musikschaffenden von Russland, die ihren Protest mit Songtexten kundtun. Verbarrikadiert euch im Keller, singt Michael Borsikin von der Gruppe Televisor. Er gehört zu den wenigen russischen Musikern, die schon seit vielen Jahren politische Songs schreiben. Die meisten Musikschaffenden von Russland, auch die großen Popstars, sind regierungstreu. Allerdings ist sich auch in Russland eine Protestmusikbewegung am Bilden. Der norwegische Musikwissenschaftler David Emil Wikström beobachtet die Szene seit Jahren.
Als die Wirtschaftskrise aufkam, 2007, 2008, 2009, gab es dann eine stärkere Politisierung auch in Musikszene oder bei einigen Musikern. Es gab auch 2008 zwei Compilations, die rauskamen mit Musik, Oppositionsmusik oder Protestmusik. Und das hat sich jetzt verstärkt in den letzten Jahren, aber ich würde nicht sagen, dass es eine breite Protestbewegung ist.
Auch in der arabischen Welt gab es vor den Revolutionen keine breite Protestkultur bei der Musik. Aber auch dort war sie da und schon bald wurden gewisse Rap- oder Rocksongs zu den Hymnen der Aufstände. Beigetragen hatte dort die Verbreitung übers Internet. In Russland werden die meisten großen Medien von der Regierung kontrolliert. Musikwissenschaftler und Russlandkenner David Emil Wikström sieht auch dort eine große Chance beim Internet.
Viele Leute, auch junge Leute, haben Internetzugang und kriegen dadurch Musik mit, auch über Twitter, Facebook, das russische Kontakte, was so ein Äquivalent ist zu Facebook, aber auf Russisch, spielen da eine Rolle und dann natürlich YouTube und RuTube, das russische, die russische Version von YouTube. Konzertmäßig ist es schwieriger, auf Demonstrationen spielen viele Bands, aber viele Clubs nehmen die Bands nicht auf. Und also sagen einfach, dass es, die können nicht spielen wegen Brandschutzgefahr, weil an dem Tag Brandschutzinspektion ist oder irgendwas anderes und haben also keine große Möglichkeit, in lokalen Club zu spielen und müssen das illegal machen.
Illegale Auftritte sind ein Risiko, wie das jetzt im Fall von Pussy Riot zu sehen ist. Doch das wird politische Musikschaffende in Russland wohl weiterhin nicht davon abhalten, Protestsongs gegen die Putin-Regierung zu schreiben. Wie zum Beispiel Rapfak. Die Gruppe singt: Unsere Irrenanstalt stimmt für Putin. Hunderttausende haben sich das Video schon auf YouTube angeschaut.
Все так сложно, все так запутано, доктор прав, а я виноват. Наш дурдом голосует за Путина, Путин точно наш кандидат.
Der Prozess gegen Mitglieder der feministischen russischen Punkband Pussy Riot soll am Donnerstag beginnen. Mehr Infos dazu gibt's auch online unter www.freepussyriot.org.
Rabe Info 95,6.
Diese Woche feiert der Schweizer Zementkonzern Holcim sein 100-jähriges Bestehen. Derweil gerät Holcim international immer stärker unter Druck. Gewerkschaften in Argentinien, Guatemala und Indien werfen Holcim vor, internationale Arbeitsrechtsnormen und Menschenrechte zu verletzen. Eine indische Gewerkschaft hat nun Beschwerde eingereicht bei der OECD, der Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit in Europa. Bei dieser Gewerkschaft arbeitet auch Shalini Gera. Sie kommt aus der indischen Provinz Chhattisgarh und ist unser heutiger Kopf der Woche. Sie ist Repräsentantin der PCSS, der indischen Gewerkschaft der Leiharbeiter in der Zementindustrie. Wilma Rall hat sie getroffen.
Shalini Gera, Sie sind Repräsentantin der PCSS, der indischen Gewerkschaft der Leiharbeiter in der Zementindustrie. Sie repräsentieren Arbeiterinnen und Arbeiter zweier Zementwerke vom Schweizer Konzern Holcim. Genauer engagieren Sie sich für die Leiharbeiter, also diejenigen Arbeiter, die nicht fest angestellt sind. Wie genau machen Sie das?
Our union has been there in the plants since 1992. It's a very old union.
Unsere Gewerkschaft arbeitet schon seit 20 Jahren in den Zementwerken. Wir nehmen die Beschwerden der Leiharbeiter auf, zum Beispiel, wenn sie keine Sicherheitsausrüstung haben. Längerfristig geht es aber vor allem darum, dass den Arbeitern die im Gesetz verankerten Rechte zugestanden werden, was eben im Moment nicht der Fall ist. Zum Beispiel, dass sie gleich viel Lohn bekommen wie die Festangestellten oder dass auch sie Sozialleistungen erhalten. Und nicht zuletzt vertreten wir auch die Bauern, die rund um die Zementfabriken leben.
In den beiden Holcim-Fabriken sind laut Ihnen nur etwa 20-30% aller Arbeiter fest angestellt. Alle anderen sind Leiharbeiter. Die Leiharbeiter verdienen weniger und haben weniger Sozialleistungen. Deshalb habt ihr nun Beschwerde eingereicht bei der OECD, der Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit in Europa. Ihr kritisiert, dass Holcim grundlegende Arbeiterrechte verletze. Was genau werfen Sie Holcim vor?
Contract workers are not directly employed by the company, but they're employed through a subcontractor or somebody else whose only job is to bring workers to the site. Once they're at the site.
Die Leiharbeiter sind nicht direkt von den Zementwerken angestellt, sondern haben Subverträge mit anderen Firmen. Sind die Arbeiter aber einmal auf dem Fabrikgelände, leisten sie die genau gleiche Arbeit wie die Festangestellten für dreimal weniger Lohn. Teilweise erhalten sie nicht einmal den gesetzlich vorgeschriebenen Minimallohn. Auf dem Fabrikgelände hat Holcim Spitäler eingerichtet für die Gesundheitsversorgung der Arbeiter. Die Leiharbeiter aber dürfen dort nur in Notfällen hin. Auch für ihre Sicherheit sind die Leiharbeiter selber verantwortlich. Gummistiefel oder Helme sind obligatorisch. Die Kosten werden ihnen aber teilweise vom Lohn abgezogen. Für die Festangestellten stellt Holcim Unterkünfte auf dem Fabrikgelände zur Verfügung. Die Leiharbeiter leben oft in einer Art Slums. Die indische Regierung hat schon mehrmals angedroht, diese Siedlungen zu räumen, weil sie illegal, schmutzig und unhygienisch seien. Im Umgang mit den Leiharbeitern verstößt Holcim ganz klar gegen das Gesetz. Kommt hinzu, dass vor 30 Jahren in Indien ein Abkommen unterzeichnet wurde. Gewerkschaften, Regierungsvertreter und die Zementindustrie haben sich darauf geeinigt, dass in den Zementwerken keine Leiharbeiter beschäftigt werden dürfen, außer zum Beladen und Entladen der Lastwagen. Dafür haben die Gewerkschaften jahrelang gekämpft. Und heute sehen wir, die Situation ist noch viel schlimmer als vor 30 Jahren.
The labor unions won after a long struggle. And now we're seeing today that the situation is much worse than it was in 1983 when the agreement was signed.
Und das war der Grund, warum ihr bei der OECD eine Beschwerde eingereicht habt. Wieso habt ihr denn nicht versucht, mit den Vertretern von Holcim direkt zu verhandeln?
Since 1990, we have been trying to talk to the plant managements. The plant management says contract workers are not their responsibility. They say they don't recognize us as a union of contract workers.
Wir versuchen schon seit 20 Jahren direkt mit der Geschäftsleitung der Zementfabriken zu verhandeln. Sie aber sagen immer, für die Leiharbeiter seien sie nicht verantwortlich. Kommt hinzu, dass obwohl wir nach indischem Recht eine offiziell anerkannte Gewerkschaft sind, Holcim uns nicht anerkennt. Die Regierung anerkennt uns, aber Holcim nicht. Also reichten wir Beschwerde ein beim indischen Arbeitsministerium. Das Arbeitsministerium versuchte unzählige Male, irgendwelche Treffen zu organisieren zwischen Arbeitern, uns und Holcim-Vertretern. Letztes Jahr haben sie ganze 6 Treffen organisiert. Holcim kam nur gerade einmal. Holcim verpflichtete sich schriftlich, auch den Leiharbeitern Sozialleistungen zu zahlen. Bis jetzt aber ist gar nichts passiert. Ja, noch schlimmer, einzelne Arbeiter, die am Treffen teilgenommen haben, wurden entlassen. Wir haben es über den Regierungsweg versucht, mit Treffen, Protesten und Streiks versucht. Wir haben es sogar über den gerichtlichen Weg versucht. Vor 20 Jahren haben wir Klage gegen Holcim eingereicht. 2 Gerichtsurteile haben uns Recht gegeben. Holcim aber hat die Urteile immer weitergezogen bis heute. So ein Gerichtsverfahren kostet unglaublich viel Geld. Ursprünglich haben über 500 Arbeiter die Klage mitgetragen. Mittlerweile sind es nur noch 100. Es werden immer weniger. Und deshalb haben wir uns entschieden, bei der OECD Beschwerde einzureichen. Die liegt nun beim zuständigen Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO. No option
but to come and making ourselves heard, which is why we have come to Switzerland and filed the complaint with the Swiss National Contact Point for the OECD.
Was erwarten Sie nun vom Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO?
We have filed it under the OECD guidelines for multinational enterprises.
Wir berufen uns in der Beschwerde auf die internationalen Richtlinien für multinationale Konzerne der OECD. Diese Richtlinien enthalten Vorgaben, an die sich multinationale Konzerne im Ausland halten sollten. Und wir sagen nun, der Schweizer Zementkonzern Holcim verstößt in Indien gegen diese Richtlinien. Vom SECO erwarten wir vor allem, dass es Verhandlungen ermöglicht, dass es zwischen den Leiharbeitern und Holcim vermittelt. Wie ich bereits gesagt habe, der Gerichtsweg ist uns zu teuer. Wir wollen lieber verhandeln. Und nachdem das mit Hilfe der indischen Behörden nicht geklappt hat, versuchen wir es nun nochmals über die Schweizer Behörden.
Diese OECD-Richtlinien sind aber nicht obligatorisch, also nicht verpflichtend. Muss Holcim diese Richtlinien respektieren?
Respect these rules.
It is totally not binding on them.
Diese Richtlinien sind absolut nicht bindend. Es ist also kein Gerichtsprozess, sondern ein Mediationsprozess. Die OECD hat aber international ein großes Gewicht. Und wenn wir den Fall in die Schweiz tragen, dann ist da ja auch noch die öffentliche Meinung. Damit gelingt es uns vielleicht, genug Druck aufzubauen.
That weight might help the company to respond to us or at least start talking.
Was denken Sie, würde Holcim große Verluste erleiden, wenn sie die Leiharbeiter zu denselben Löhnen und Sozialleistungen anstellen würden wie die Festangestellten?
They cannot cope with.
The workers are making so little. To give you a sense,
ein Leiharbeiter verdient etwa 3 Schweizer Franken am Tag. Ein Festangestellter bekommt etwa 9 Franken am Tag. Für den einzelnen Leiharbeiter wäre das sehr viel mehr Geld. Aber wenn man den Profit von Holcim anschaut, ist 9 Franken unglaublich wenig. Um Ihnen eine Idee zu geben, Markus Ackermann, bis vor kurzem CEO von Holcim, erwirtschaftet über 15.000 Franken am Tag. Der größte Aktionär von Holcim, Thomas Schmidheini, macht 500.000 Franken pro Tag. Die indischen Arbeiter erwirtschaften einen großen Reichtum für Holcim. Ihnen etwas mehr dafür zu zahlen, würde dem Konzern nicht wehtun.
The workers of India creating a lot of wealth for this company. And just getting a little bit more than what they're making now is not a huge cost to this company.
Die Gewerkschaft PCSS vertritt nicht nur die Leiharbeiter in den Zementwerken, sondern auch die Bauern, die rund um die Zementwerke leben. Auch dort, haben Sie angedeutet, gibt es zahlreiche Probleme.
A lot of contract workers are actually originally from the areas surrounding the plants, and most of them are of farming families. And the farmers themselves have been having a lot of problems with these plants.
Viele der Leiharbeiter waren ursprünglich Bauern. Als die Zementfabrik gebaut wurde, hat die indische Regierung vielen Bauern ihr Land ohne Entschädigung weggenommen. Die Fabrikeigentümer versprachen damals, die Bauern für den Verlust ihrer Lebensgrundlage zu entschädigen. 30 Jahre später haben sie immer noch nichts bekommen. Holcim sagt nun, sie hätten die Fabriken erst später übernommen und hätten selber nichts versprochen. Wir finden, wenn sie von der Aufbauarbeit der ehemaligen Eigentümer profitieren können, können sie auch deren Versprechen erfüllen. Nur weil die Firma die Hand gewechselt hat, heißt das noch lange nicht, dass auch die Rechte der Bauern nichts mehr zählen.
Just because the plant has switched hand doesn't mean that the rights of those farmers goes away. Land was not only acquired at that time when the company was set up.
Kommt hinzu, dass die Zementwerke immer größer werden und entsprechend immer mehr Land brauchen. Und dieses Land nimmt sich Holcim oft mit illegalen Mitteln. Eine Gemeinde hat deshalb bereits Klage eingereicht. Ein weiteres Problem ist das Wasser. Die Region war früher sehr fruchtbar. Jetzt aber brauchen die Zementwerke so viel Wasser, dass die Bauern Mühe haben, ihre herkömmlichen Getreide weiterhin anzubauen. Letztes Jahr im Hochsommer hat Holcim das Wasser aus einem Kanal illegal abgezweigt für die Zementproduktion. Rund 40 Dörfer kanalabwärts hatten im Hochsommer plötzlich fast kein Wasser mehr. Kurz, auch die Bauern haben mehr als genug Gründe, sich über Holcim zu beschweren.
So the farming community also has a lot of complaints against the company.
Wie schätzen Sie denn die Chancen ein, dass Sie mit Ihrer Beschwerde bei der OECD etwas bewirken können?
In 2008 actually at that time also there was a lot of protest.
Im Jahre 2008 war Holcim für den Public Eye Award nominiert. Diese Auszeichnung wird am Rande des World Economic Forum, das WEF, vergeben. Und zwar an das Unternehmen, welches den Umweltschutz und die Menschenrechte am stärksten missachtet. Holcim fürchtete um seinen Ruf und schickte eine Delegation in die Zementwerke nach Indien. Es wurde versprochen, die Beschwerden der Bauern und Arbeiter anzuschauen und etwas zu ändern. Schlussendlich hat Holcim den Award nicht erhalten. Und in Indien hat sich auch nichts geändert. Es ist schwierig zu sagen, was wir von Holcim erwarten. Wir haben sie informiert, werden sie weiter informieren und wir hoffen, dass sie hören werden. Es kommt halt darauf an, was sie uns zu geben bereit sind, ob sie zu Gesprächen mit den Bauern und Fabrikarbeitern bereit sind.
They have been informed before, they're being informed now again and we do hope that they will listen. But it's just a question of how far the company is willing to go and talk to the villagers and talk to the workers.
Sagt Shalini Gera von der PCSS, der indischen Gewerkschaft der Leiharbeiter in der Zementindustrie, im Gespräch mit Wilma Rall. Die Übersetzung sprach Jasmin Vasquez. Shalini Gera weilt auf Einladung der Gewerkschaft Unia und Multiwatch in der Schweiz. Multiwatch hat zum 100-jährigen Bestehen vom Zementkonzern Holcim kürzlich ein Buch veröffentlicht. Zementierte Profite, verwässerte Nachhaltigkeit. Das Buch ist im Edition 8 Verlag erschienen.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Heute haben berichtet Michael Spahr und Wilmaral mit Unterstützung von Jasmin Waske. Am Mikrofon verabschiedet sich der Benedikt Bachmann. Ich danke fürs Zuhören und wünsche einen guten Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.